Liebe Zuhörer unseres Radios, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, ich möchte heute mit Ihnen meditieren über den Satz: Ich gehe euch nach meiner Auferstehung voraus nach Galiläa, dort werdet ihr mich sehen und mir begegnen. Erstaunlicherweise hat nach dem Evangelisten Markus Christus das auf dem Weg zum Ölberg gesagt, als er noch am Leben war. Und dann beim Evangelisten Matthäus sagen die Frauen, hören die Frauen das von den Engeln, die ihnen am Grab erscheinen: Er geht euch voraus nach Galiläa, wie er euch gesagt hat. Sie sehen dann Christus, besonders Maria Magdalena, sie umfasst seine Füße. Und wiederum diese Botschaft, die offensichtlich so zentral ist, sonst würde sie nicht wiederholt werden. Genau wieder das Gleiche, was die Engel auch schon verkündet haben: Sagt meinen Brüdern, ich gehe euch voraus nach Galiläa. Es gibt einzelne Bibelgelehrte, die deshalb davon ausgehen, dass die Urgemeinde, die Urzelle, dort, wo alles begonnen hat, nicht in Jerusalem lag, sondern in Galiläa. Aber sie können auch archäologisch keine Beweggründe, keine Beweise dafür anführen. Wofür steht Galiläa? Ich werde Ihnen drei Punkte nennen, an dieser Stelle aber nur auf einen näher eingehen, um vielleicht dann in weiteren Predigten oder in Anspann einer Jahr die anderen Punkte weiter ausführen. Galiläa steht für den Alltag. Dort haben die Jünger gelebt, gearbeitet. Es steht für den ersten Ruf. Dort hat alles begonnen. Sie sind dort in die Nachfolge gerufen worden. Und Galiläa steht für eine geradezu unglaubliche Geschichte mit allen Höhen und Tiefen. Und auf diesen Punkt werde ich eingehen, näher erläutern. Zunächst aber mal der Alltag. Fast alle seine Jünger stammen aus diesen Städten, aus Bethsaida, Magdala, Kapharnaum. Galiläa steht für das tägliche Leben, steht für Familie, steht für Arbeit. Es dürfte ja wohl kein Zufall gewesen sein, dass der auferstandene Christus den Jüngern in Galiläa beim Fischen erscheint. Sie gehen ihrem gewohnten traditionellen Handwerk nach. Simon Petrus, sein Bruder Andreas und Jakobus und Johannes waren vom Beruf Fischer. Das sind die Säulen unter den Aposteln, die besonderes Ansehen hatten. Er hätte ihnen ja auch auf dem Weg erscheinen können, als sie miteinander unterwegs waren. Sie sind ja viel mit ihm auch gewandert. Er hätte ihnen beim Mahl erscheinen können. Fast alle Erscheinungen des Auferstandenen haben ja das mit einem Mahl zu tun oder in einem Traum in der Synagoge, aber er erscheint ihnen, als sie ihrem Fischerhandwerk nachgehen. Und allein das ist schon eine wichtige Botschaft. Glaube darf sich nicht auf Feierstunden reduzieren, auf erhabene Gefühle, die ich da beim Gottesdienst habe, beim Beten, und das war's dann. So gehen wir doch, wenn wir ehrlich sind, die meisten zumindest mit dem Weihnachtsfest um. Da zieht man sich ein paar Gefühle rein, schöne Weihnachtslieder, man schaut sich das Krippenspiel an und das reicht dann wieder für ein Jahr. Oder wenn Leute noch an Ostern in den Gottesdienst gehen, spricht man von Österlingen, also solche, die jetzt noch an Ostern dabei sind, diese doch irgendwie noch berührenden Zeremonien mitmachen, sich dann aber wieder weiter verabschieden. Meister Eckhart hat uns den Satz hinterlassen, und er ist ein Meister des geistlichen Lebens: Wenn ich den Herrn in der Küche nicht genauso finde wie beim Gottesdienst, dann habe ich ihn überhaupt noch nicht gefunden. Das ist schon eine Herausforderung, eine Provokation. Wenn ich ihn in der Küche, also beim alltäglichen Leben, nicht genauso finde wie beim Gottesdienst, bei Liturgie, dann habe ich ihn überhaupt noch nicht gefunden. Also es geht um eine Spiritualität des Lebens in der Gegenwart des Herrn. Und ich kann Ihnen wirklich sagen, dass zwei entscheidende Äußerungen von Christus von einer grundlegenden Bedeutung sind. Nämlich: Meinen Frieden gebe ich euch. Der Herr will, dass wir in einem ganz tiefen inneren Frieden mit ihm durch diese Erdenzeit pilgern, in einer tiefen Vertrautheit. Und die zweite Aussage: Ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Die Gegenwart des Herrn ist uns geschenkt und sie ist etwas Bleibendes. Gerade dort, wo wir alltäglich miteinander umgehen, wo die alltäglichen Dinge stattfinden. Das ist damit gemeint. Ich gehe euch voraus nach Galiläa. Und etwas weiteres, der erste Ruf. Dort hat alles begonnen. Dort waren die entscheidenden Berufungserlebnisse. Lasst die Netze hinter euch liegen, euren Vater, kommt, folgt mir nach. Dort hat alles begonnen. Ja, Und dann kam Enttäuschung, es kam Verrat, es kam Flucht und bittere Fragen. Wie konnte das geschehen? Was ist hier passiert? Wie konnte es mich so aus der Spur werfen? Bei einem Einkehrtag für die Priester unseres Dekanats hat ein Referent einmal gesagt, wir müssen uns immer wieder in schwierigen Situationen rückversichern der ersten Berufung. Was waren denn die Motive, die mich am Anfang bewegt haben, etwa Priester zu werden, diese oder jene Frau, diesen oder jenen Mann zu heiraten? Wie hat denn alles begonnen? Und wie war es denn jetzt möglich, dass wir an jenem Punkt angelangt sind, wo wir uns nur noch anschweigen können? Wo so viel Verrat auch in den eigenen Reihen möglich war? Was ist denn da passiert? Und wir wissen aus dem Johannesevangelium Kapitel 21, dass nach dem erfolgreichen Fischfang Christus nochmals zu Petrus gesagt hat, folge mir nach. Genauso wie damals bei Lukas 5, als er bei der Begegnung mit Christus den reinen Fischfang gemacht hat und Simon Petrus gesagt hat, Herr, geh weg, ich bin ein sündiger Mensch. Jetzt wieder das Gleiche, ein überreicher Fischfang und er muss wieder in die Nachfolge gerufen werden. Er hat die Spur verloren. Es hat ihm die Spur verzogen. Deshalb macht es Sinn, immer wieder auch Taufgelübde zu erneuern wie in der Osternacht. Die Versprechen der Priesterweihe am Gründonnerstag, bei uns in unserer Diözese geschieht das immer, weil Gründonnerstag mit Arbeit überfrachtet ist, am Karmittwoch. Wir treffen uns mit dem Bischof, mit vielen Priestern, mit Diakonen und erneuern unser Weiheversprechen. Wir kehren an den Anfang nochmals zurück. Und das ist sehr wichtig, auch miteinander das Eheversprechen immer wieder zu erneuern, gar keine großen Formen zu verwenden, sondern einfach sagen, Herr, wir erneuern unser Gelübde, unser Treueversprechen zueinander. Ja, ich sehe, die Zeit läuft unbarmherzig davon, aber das, was ich jetzt eigentlich näher ausführen möchte, das ist die Geschichte dieses Landes. Weil diese Geschichte ins Heute hineinstrahlt und wir nicht einfach nur biblische Archäologie betreiben. Galiläa kommt von Galil Hagoyim. Galil bedeutet vom Hebräischen her Bezirk. Und Galiläa ist eine kurze Zusammenfassung von diesen hebräischen Worten Galil Hagoyim, Gau der Heiden, heidnisches Gebiet. Das muss zunächst einmal erschrecken. Galiläa ist original jüdisches Stammland. Das haben sie damals, als sie aus Ägypten ausgezogen sind, in Besitz genommen. Wie ist es möglich, dass der Ort, von dem aus alles begonnen hat, zum Gau der Heiden geworden ist? Nun, dazu müssen Sie wissen, dass das Nordreich und das Südreich nur relativ kurze Zeit Bestand hatten. Die Einheit des Reiches ist schon nach König Salomo zerbrochen und das geschah genau in diesem Gebiet, in Galiläa. Es ist also ein geschichtlich belasteter Ort und dadurch, weil Süd- und Nordreich nicht mehr vereint waren, war auch ihre militärische Schlagkraft gestärkt. Das hat sie bleibend durch die Geschichte hindurch geschwächt. Das Nordreich ist 722 durch den Ansturm der assyrischen Truppen unter König Salmanasar und Sargon zerbrochen. Die Propheten haben immer wieder vor diesem Ereignis gewarnt und zur Umkehr aufgerufen, vergeblich. Samaria wurde 3 Jahre lang belagert. Und der Großkönig wollte dann Exempel statuieren. Er hat die Bewohner hinausgeführt und ihnen die Sehnen an Händen und Füßen durchschneiden lassen. Sie konnten also nicht mehr krabbeln, sie konnten nicht mehr aufstehen, sie konnten nichts mehr tun. Eine sehr grausame Art, zu Tode gebracht zu werden. Und der Rest der Bevölkerung, der noch übrig war, wurde deportiert. Anstelle der Juden wurden heidnische Stämme angesiedelt. Galil Hagoyim, Gau der Heiden. So konnte das passieren. Eine Tragödie ersten Ausrangs, ersten Maßes. Man sieht das auch bei Nazareth. 735 waren noch Siedlungsspuren vorhanden, aber dann wurde der Ort verlassen und die Provinz Megiddo errichtet. Dann unter dem Hasmonäer Hyrkanus, 134 bis 104 vor Christus, wurden diese Gebiete wieder erobert von den Juden. Und es erfolgte eine Rejudaisierung. Das heißt, alle Leute, die sich nicht beschneiden haben lassen, wurden des Landes verwiesen. Erneut Deportation, aber diesmal in die andere Richtung. Nazareth wurde wieder besiedelt, wahrscheinlich von Personen, so die Mutmaßung, die aus Babylon kamen und sich dort wieder niedergelassen haben. Dann kamen die Römer ins Land und diese Zwangsjudaisierung hatte natürlich dann ein Ende. Aber all das hat dieses Land natürlich kräftig durcheinander geschüttelt. Und so kam es, dass Extremisten sich dort niederlassen konnten und die begründeten eine Partei. Und zwar aus, wir würden heute wohl sagen, radikalen Partisanenführern, Zeloten genannt, Eiferer heißt das Wort auf Deutsch. Und die haben sich gegründet mitten in Galiläa, und zwar in Gamla. Das können Sie vom Berg der Seligpreisungen aus sehen. Die Ruinen dieser Stadt sind heute noch zu sehen. Und dort sind vier Generationen von Terroristen hervorgegangen. Hiskia, Räuberanführer, so wird er bei Josephus Flavius genannt, wurde von Herodes exekutiert. Jehuda von Gamla wurde gekreuzigt. Jakob und Simon, Jair, Menachem und Eleazar. Alle diese Typen stammen aus Gamla. Ja, das ist die unglaubliche Geschichte dieses Landes. Und wir verstehen jetzt, warum diese Leute so national dachten und einfach überhaupt nicht verstehen konnten, dass Jesus kein weltliches Reich aufrichten wollte. Denn das, dieser Nationalismus, wir müssen Gottes eigenes Land wieder in Anspruch nehmen und von den Römern befreien, der hatte dort geistig, ideologischerweise seinen Ursprung. Und deshalb hat auch Papst Franziskus in der Osteransprache vor 2 Jahren gesagt, Galiläa war von Jerusalem am weitesten entfernt, aber nicht nur in geografischer Sicht. Galiläa war von der heiligen Stadt weit entfernt, ein heidnisches Umfeld. Und ausgerechnet dort, aus diesem Gebiet, wurden die entscheidenden Jünger rekrutiert. Und es heißt dann, das heidnische Galiläa sieht ein helles Licht. Über denen, die im Land der Finsternis wohnen, strahlt ein Licht auf. Liebe Zuhörer, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, Hand aufs Herz. Wie oft haben Sie schon mit Gott gehadert, dass er sie unter diesen Umständen in die Welt geschickt hat? Wie oft waren sie schon neidisch auf jemand, der vielleicht bessere Umstände mitbekommen hat als sie, der aus einer vermögenden Familie stammt? Wie oft waren sie nicht einverstanden damit, dass sie etwa keine Fremdsprachen können, kein so ein gutes Gedächtnis haben wie dieser oder jener, kein so großes Unterscheidungsvermögen, dass sie immer wieder die gleichen Fehler machen und so weiter? Und wie oft meinten sie, dass sie es eigentlich alles besser machen könnten, wenn sie andere Umstände hätten. Wenn dann nicht dieser Partner in der Ehe wäre, wenn nicht diese leidigen Umstände wären. Und sie meinen oft dann auch, wenn ich an einem anderen Ort wäre, dann wäre alles besser. Und da sagen die geistlichen Meister, die Veränderung des Ortes hat schon viele getäuscht. Also sie meinen, ich müsste jetzt nur woanders hinkommen. Dann könnte ich meine Talente entfalten, dann wäre alles gut. Das hat schon viele getäuscht. Gott hat uns in diese Zeit hineingestellt, weil er genau weiß, dass wir uns dort am besten bewähren können. Das zu glauben, das annehmen zu können, ist eine riesige Gnade. Auch jetzt mit dieser Krankheit, mit diesem Krebs, der in meinem Körper wütet, mit all diesen Dingen, dass das jetzt das von Gott mir zugemessen und richtige ist, das annehmen zu können, ist eine Riesengnade. Dafür steht Galiläa. Ein Volk mit einer unvorstellbaren Geschichte, Zerbruch der Einheit, heidnische Völker werden angesiedelt, dann wieder die Deportation in andere Richtung, dann die Römer, die Galiläer, die galiläischen Freischärler dort und ausgerechnet aus diesem Gebiet erstrahlt das Licht, ein helles Licht. Es ist letztlich auch das Osterlicht und es möge auch in ihrem Leben leuchten. Dazu segne sie der mächtige und gütige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Ich danke allen, die an Ostern uns mit ihren Gebeten, mit ihren Spenden bedenken. Die ersten 3 Monate des Jahres waren, wie Sie vorstellen können, wenn Sie die weltgeschichtlichen Ereignisse bedenken, in dieser Hinsicht nicht sonderlich gut. Deshalb ein ganz herzliches Vergelt's Gott, die jetzt auch weiterhin und auch an Ostern uns mit einer Gabe bedenken. Ihr Pfarrer Kocher.